Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Und wir begeben uns heute auf die Spuren von Gerda Brasch. Am Staatstheater Schwerin kann man der bislang kaum bekannten Mutter der großen DDR-Künstlerfamilie Brasch jetzt ganz nahe kommen. Die Familie Brasch ist eine der großen Künstlerfamilien Deutschlands. Die Buddenbrooks des Ostens wurden sie auch genannt, weil ihre Familienverhältnisse eng verwoben sind mit dem Land, in dem sie lebten, der DDR. Der Vater Horst Brasch, ein hoher SED-Funktionär und stellvertretender Kulturminister. Die Kinder Thomas, Peter, Klaus und Marion, Schriftsteller, Schauspieler, Journalisten. Und die Mutter, Gerda Brasch, sie ist die vermeintlich große Unbekannte der ansonsten unglaublich viel beschriebenen Familie. Going Home, wer ist Gerda, fragt deshalb auch die neueste Arbeit des Theaterkollektivs Raum und Zeit, die nun am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin Premiere hat. Und zugeschaltet sind mir jetzt zwei Kernmitglieder der Gruppe, der Autor Lothar Kittstein und der Regisseur Bernhard Mikeska. Herr Kittstein, Sie haben wie eigentlich immer bei Raum und Zeit den Text geschrieben und waren deshalb wahrscheinlich am meisten mit der Recherche rund um die Person Gerda Brasch beschäftigt. Deshalb direkt die Frage aus dem Titel an Sie. Wer war Gerda Brasch, die 1975 in Ostberlin gestorben ist? Das ist ja schon eine faszinierende Lebensgeschichte.
Ja, fanden wir auch, wobei da viele blinde Flecken geblieben sind, weil wir festgestellt haben, dass sich tatsächlich ganz viel nicht restlos oder gar nicht aufklären oder erhellen lässt von dieser Biografie, die tatsächlich, auch wenn man versucht, ein bisschen genauer hinzuschauen im Vergleich zu den Männern aus der Familie, ein ganzes Stück weit im Schatten liegt. Ich muss dazu auch sagen, dass es tatsächlich zwar nahe liegt zu denken, dass ich als Autor viel mehr recherchiert habe. Bei uns ist tatsächlich so ein bisschen die Arbeitsteilung, wir recherchieren alle gemeinsam natürlich, aber wenn einer am wenigsten recherchiert bei uns, dann bin das traditionell eigentlich ich, weil wir gemerkt haben, dass das tatsächlich fürs Schreiben gar nicht die schlechteste Voraussetzung ist, wenn man manchmal auch ein bisschen weniger weiß. Und trotzdem haben wir uns natürlich alle das angeguckt und haben gemerkt, da ist eine Frau, die auf eine ganz eigene Art und Weise diese unglaublich verführerische Utopie des Sozialismus loyal bis zum Letzten gelebt hat, an der in ganz vieler Hinsicht diese gesamte Familie gelitten hat und nach der sich diese ganze Familie zugleich eben doch immer wieder gesehnt hat. Ich glaube, das gilt letztlich auch für Thomas bis hin zu seiner Zeit im Westen. Und dieses Heimkommen, das hat natürlich irgendwas mit dem Tod auch zu tun in diesem Fall, weil Gerda Brasch nicht sehr alt geworden ist. Und zugleich klingen da auch andere Dinge an, eben Heimkommen in der Utopie, endlich Ankommen in irgendeinem Leben, das endlich so ist, wie es sein sollte, in dem die Widersprüche der Ausbeutung des Kapitalismus nicht mehr sind. Ankommen irgendwo, wo man wirklich richtig leben kann, was, um es gleich zu sagen, Gerda Brasch nur sehr eingeschränkt, glaube ich, gelungen ist in einem Land, das dann doch nicht das war, was man sich erhofft oder erträumt hat in vieler Hinsicht.
Ja, ich glaube, es wurde nicht so wirklich ihres. Ne? Wenn man mal in ihre Biografie hineinschaut, sie war eine Wienerin aus einem wohlhabenden jüdischen Elternhaus. Sie ist geflohen vor den Nazis, lebte in London. Da hat sie dann ihren späteren Mann Horst Brasch kennengelernt und dann fand sie sich nach Kriegsende an der Seite ihres Mannes in der DDR-Provinz wieder, in Brandenburg. Es heißt in den vergleichsweise wenigen Überlieferungen, was man über sie weiß, dass sie eben in der DDR nicht wirklich heimisch geworden sei. War Gerda Brasch eher eine Sozialistin im Kopf als im Herzen?
Sie war schon eine Sozialistin im Herzen und sie war überzeugt davon. Ich glaube, dass das etwas ist, was ja auch ganz viele im 20. Jahrhundert in sich getragen haben, als eine Sehnsucht mit enormer Verführungskraft. Es muss und es wird und es kann nach den unglaublichen Zerstörungen dieses Krieges, die doch auch einfach nicht umsonst gewesen sein dürfen, jetzt endlich gelingen, auf den Trümmern der alten Welt etwas Neues zu errichten, zumindest in einem Teil Deutschlands. Etwas, wo man endlich, nachdem in gewisser Hinsicht Tabula rasa ist, die Dinge richtig machen kann und ganz anders machen kann. Und ich glaube, das war im Zusammenspiel von dieser Utopie, von der Möglichkeit, etwas neu aufzubauen in einem neuen Land und im Zusammenspiel von diesem Mann, den sie sicherlich geliebt hat und der auch als Repräsentant dieser Utopie eine enorme Verführungskraft ausgeübt haben muss. Das war, glaube ich, ein Dreiklang, wo sie tatsächlich dran gehangen hat und wo sie meiner oder unserer Kenntnis nach auch tatsächlich bis zum Schluss nie gesagt hätte, hier ist was schiefgelaufen, weil der Preis, den man gezahlt hat, und das war in ihrem Falle sicherlich die Entwurzelung, glaube ich, der Preis sehr hoch war. Der Preis auch in Bezug auf das Schicksal von Thomas zumindest, der ja sehr früh Probleme bekommen hat in der DDR. Auch die Brüder haben Probleme bekommen. All diese Dinge sich so unumwunden einzugestehen und dann zu sagen, das liegt vielleicht auch an einem Fehler im System, das wäre für jeden, glaube ich, enorm schwer.
Sie haben es gerade angesprochen, es ist relativ früh dann schon, dass vor allen Dingen Thomas Brasch auch in Konflikt mit der DDR gerät. Also es spielt sich ja alles so rund um den Prager Frühling 1968 ab. Da protestiert Thomas Brasch vor allen Dingen öffentlich gegen die Niederschlagung der Proteste. Es wird dann überliefert, dass sein Vater ihn selbst verraten habe und selbst dafür gesorgt habe, dass er verhaftet worden ist. Darüber entzweit sich die Familie eigentlich tragisch in diesem Moment. Bernhard Mikeska, wird das als Schlüsselmoment eigentlich im Leben der Familie Brasch in ihrer Inszenierung auch so ein, ich sage jetzt mal, Spannungsmoment sein, was da in diesem Jahr geschehen ist?
Also wir gehen ja tatsächlich aus, etwas über Gerda Brasch zu erzählen. Mich oder uns interessiert einfach wirklich so eine andere Perspektive einzunehmen auf die Familie. Und da gibt es sozusagen wie verschiedene Schlüsselmomente im Leben von Gerda, die wir uns herausdestilliert haben, die an dem Abend vorkommen. Und das ist tatsächlich auch die Situation 1968, möglicherweise kurz bevor Thomas verhaftet wird, wo er sich nochmal mit seiner Mutter über die Situation in der DDR und speziell die Situation, dass er jetzt verhaftet wird und wie sie zu ihm steht, spricht. Und da liegt aber auch gleichzeitig eine Liebesgeschichte zwischen dem ältesten Sohn und seiner Mutter darunter. Und es spielt eigentlich auch, das Ganze ist traumlogisch, auch schon die Situation rein, kurz vor Gerdas Tod eigentlich ein Abschied vom Sohn, von der Mutter, die demnächst sterben wird. Und dafür mischen sich zwei Situationen zu einer, glaube ich, hohen Emotionalität.
Es ist tatsächlich ein Schlüsselmoment, nicht im Sinne einer realistisch-biografischen Station, sondern im Sinne einer Traumlogik, wo diese Szene eingebettet ist. Wir haben sie aus der Perspektive eben von Gerda Brasch, die das wahrnimmt als einen Verlust, als einen furchtbaren Verlust von einem Menschen, also ihr Sohn, der tatsächlich all das auch ein Stück weit repräsentiert, was nicht zugelassen ist in diesem Staat. Nämlich eine Freude an der Provokation, eine Lust am Oppositionellen, eine Sinnlichkeit und eine Ruppigkeit. Und dass all das droht, verloren zu gehen, das ist für uns der Riss, der sich da eröffnet aus der Sicht von Gerda. Das heißt, es ist sozusagen kein Familienalbum, was wir da in dem Sinne aufrollen, sondern es ist dieser Moment aus ihrer Sicht nicht nur eine Gefahr, in die der Sohn da gerät, sondern auch als ein existenzieller Verlust eines Elements, das das eigene Leben ja lebendig gemacht hat.
Sie hatten es eben schon angesprochen, Herr Mikeska, wie das umgesetzt wird. Das ist ja dann doch bei Raum und Zeit auch immer ziemlich besonders darin, nämlich, dass Sie das Publikum gezielt vereinzeln. Es sind 1:1 Theaterabende. Man läuft also ganz alleine, ganz für sich durch eine von den SchauspielerInnen belebte Installation, einen Parcours. Wenn Sie es mal selbst beschreiben, was ist der besondere Effekt, der sich dabei einstellt? Mitmachtheater ist das ja eigentlich nicht.
Genau, das ist uns auch ganz wichtig, obwohl man das vielleicht auch erst denken könnte. Aber man geht tatsächlich alleine, es gibt alle 12 Minuten eine Karte in ein System von Räumen, trifft danach und nach auf jeweils eine Person dieser Familie Brasch und steht eben im Angesicht, Auge zu Auge mit zum Beispiel Horst Brasch 1944, als er seine Frau fragt, kommst mit nach Berlin, wir bauen da den Sozialismus auf und kann da was sagen, man muss aber nichts sagen.
Ja, man kommt ja eigentlich immer in diese interessante Situation, die so zwischen Intimität und Distanz changiert. Also es ist ja schon auch irgendwie künstlich und gleichzeitig ist man so hautnah mit den SchauspielerInnen in diesen oft ja sehr engen Räumen. Und man fragt sich irgendwie immer, wer bin ich jetzt gerade in diesem Moment? Also mir geht es zumindest so, wenn ich ihre Arbeiten sehe. Wer bin ich da jetzt gerade und was soll ich machen? Soll ich überhaupt was machen? Was wird von mir gefordert in dieser Situation?
Genau, also tatsächlich ist, wer bin ich, sozusagen wie eine Kernfrage, die, glaube ich, über allen unseren Arbeiten steht. Und das ist ganz lustig, dass es diesmal eine Arbeit von uns gibt, die heißt, wer ist Gerda Brasch? Wer ist Gerda? Und eigentlich kommt uns so eine Figur, über die man vielleicht auch gar nicht so viel weiß. Lothar hat das ja schon gesagt, die viele Leerstellen hat auch für so eine Arbeit von uns entgegen, weil man auch sehr viel projizieren kann. Und im Kern drehen sich letztlich tatsächlich alle diese Arbeiten darum, wer bin ich? In jeder neuen Szene stehe ich einer Figur gegenüber, die mich anspricht als jemand anderes. Und ich frage mich tatsächlich immer am Anfang, wer bin ich hier in deren Projektion? Und wenn ich das 3-4 Mal in 4 Szenen am Abend gemacht habe, frage ich mich in der letzten Szene tatsächlich, wer ich bin.
Wie probt man das eigentlich? Es sind ja in gewisser Weise Monologe, die SchauspielerInnen da sprechen, aber irgendwie ja auch nicht. Denn es gibt ja einen mehr oder weniger passiven Mitspieler, nämlich den Zuschauer. Wie probt man das? Ist das wirklich was völlig anderes, als wenn man konventionell arbeitet?
Das ist schon erstmal anders, weil natürlich außer mir in den ersten 2 Wochen niemand sozusagen die Szene sieht, weil ich dann als Zuschauer reingehe und wenn wir dann die Szene haben, in der ersten Fassung, kommen dann die Teammitglieder und benehmen sich ganz anders. Das ist dann erstmal auch ein Schreck manchmal für die Schauspielerinnen und Schauspieler und dann lernt man mit ihnen sozusagen diese Szene in verschiedenen Richtungen auszudeuten, je nachdem, wie sich jemand verhält. Und es wird nicht mit dem Text improvisiert, sondern man kann Sätze dann auch anders sagen, wenn jemand reagiert. Da gibt es dann plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Und trotzdem bauen wir und arbeiten wir die Szene so, dass man doch irgendwie im Idealfall das erzählt mit Wendepunkten und Brüchen, was wir uns eigentlich mit der Szene vorgestellt haben. Es ist auch für mich als Regisseur insofern besonders, weil ich relativ früh loslassen muss. Ich rede dann eigentlich eher hinterher darüber mit dem Ensemble in der Kritik nach der Probe, wie die einzelnen Spielerinnen und Spieler das empfunden haben, verschiedene Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich versuche daraus sozusagen rauszufinden, wie man sich so in der oder in jener Situation verhalten kann.
Ja, und auf diese Frage muss man als Zuschauer oder Zuschauerin dann auch natürlich selber eine Antwort finden. Bei Going Home, wer ist Gerda? Eine 1:1 Performance-Installation der Gruppe Raum und Zeit über das Leben der Gerda Brasch. Heute Abend ist Premiere am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin und darüber gesprochen habe ich mit dem Autor Lothar Kittstein und dem Regisseur Bernhard Nikeska. Ein paar Wochen nur, nachdem die russischen Truppen die Ukraine überfallen hatten im Februar letzten Jahres, da wurde Mariupol in der Region Donetsk die erste Stadt, die mit Kriegsverbrechen in Verbindung gebracht wurde. Im Theater der Stadt hatten bis zu 2000 Menschen Zuflucht gefunden, bis am 16. März die russischen Bomben fielen. A City Within a Building heißt nun der erste Teil einer Videoarbeit, in der die Kriegstage im Theater von Mariupol in 3D und mit Hilfe von Zeugen rekonstruiert werden. Unter dem Dach der renommierten Rechercheagentur Forensic Architecture. Tobi Müller hat sich den Film angesehen und einen der Macher in Berlin getroffen.
Sie kommen näher, lass uns abhauen, sagt eine junge Frau, die auf einer kleinen Grünfläche in unmittelbarer Nähe des Theaters in Mariupol am Boden liegt.
Sascha! Страшно!
Ich habe Angst, fleht sie die Männer an. Diese verdammen die Russen und wünschen, dass ihre Städte brennen. Es ist der 16. März 2022. Das Theater, das 2000 ZivilistInnen Schutz bietet, wird bombardiert. Maxim Rokmaniko vom ukrainischen Center for Spatial Technologies erklärt in Berlin, warum es so wichtig ist, den Ort des ersten großen russischen Kriegsverbrechens künstlerisch nachzubauen.
This case is one of the iconic cases of this war because of the letters children written in front of the building.
Auf dem Theaterplatz hatten die BewohnerInnen in großen Buchstaben Kinder auf den Boden gemalt, damit die russischen Flugzeuge keine Bomben abwerfen. Der Film A City Within a Building will auch beweisen, dass das Theater keine Zuflucht für das Militär war, wie es die Russen behaupteten.
We have witnesses from all around the building who were living in all corners of the building. We are very confident.
Wir haben Zeugen von überall im Theater und sind uns sehr sicher, dass Soldaten entdeckt worden wären von so vielen Leuten. Zumal die Zeugen genau wussten, dass Militär im Gebäude eine Bedrohung gewesen wäre, weil Zielscheibe. Der Dokumentarfilm zeigt die aufwendige 3D-Rekonstruktion des Gebäudes, das später während der Zeit der Belagerung abgerissen wurde. Man sieht die Foyers, den Saal, eine Garderobe, die zu einer Arztpraxis umfunktioniert wurde. Und der Film zeigt nicht nur wehrlose Opfer, sondern auch Menschen, die überleben wollen. Zum Beispiel mit Musik.
The metal safety curtain on the stage was lowered, and the space behind it had a piano that drew crowds daily.
Hinter dem eisernen Vorhang stand ein Klavier. Unter dem tonnenschweren Kronleuchter im Saal war es aber am gefährlichsten. Wie in jedem Drama und in jedem Gericht gibt es auch Zeugenberichte, die sich widersprechen.
It's likely that the plane dropped 2 bombs.
Wahrscheinlich warf das Flugzeug zwei Bomben auf das Theater, einzelne Zeugen berichten aber nur von einer Explosion. Diese kleineren Widersprüche versuchen wir mit der Recherche auszuräumen. Keinen Zweifel gibt es daran, dass es einen Luftangriff auf das Theater überhaupt gab. Letzteres streiten die russischen Streitkräfte übrigens bis heute ab. Bis zur Bombardierung entwickelte sich im Theater aber eine Art alternative Stadt. A City Within a Building, wie es der Titel des Films will. Manche wagten sich in die Stadt hinaus, um Zutaten zu besorgen, andere kochten, schoben Wache, gaben Essen aus.
There is a weird kind of corporate energy about how they describe it, because they had a commandant, the chief.
Die BewohnerInnen beschrieben das in den Interviews wie ein Unternehmen. Es gab eine Chefin, sie war auch die Beleuchtungschefin des Theaters gewesen. Manchmal entschied sie selbst, dann wurde doch wieder abgestimmt. Und sie sagt, wir boten Dienstleistungen an. In der Zeit der größten existenziellen Bedrohung kann Widerstand auch bedeuten, das Zusammenleben so gut wie möglich zu organisieren. Eigentlich ist das eine sehr alte Kernkompetenz des Theaters, sich über das Zusammenleben in der Stadt zu verständigen.
A City Within a Building. Tobi Müller war das über die Rekonstruktion der letzten Tage im Theater von Mariupol. Den Film kann man sehen auf den Internetseiten von Forensic Architecture und auch auf YouTube.
Die geniale Stelle.
Und mit der machen wir jetzt einen großen Sprung in Berlin. Da hatte gerade die Neuauflage des Kultmusicals Linie 1 am Grips-Theater Premiere. Und hier bei uns erinnert sich Volker Ludwig, Gründer des Grips-Theaters, an eine ganz besondere Vorstellung des Klassikers.
Es war vor fast 10 Jahren. Da hat der Dieter Puhl, der bekannte Leiter von der Bahnhofsmission am Zoo, eine ganze Linie 1-Vorstellung für Obdachlose organisiert. Das ganze Theater war voll Obdachlose. Das war aufregend. Denn in der Linie 1 kommen auch Obdachlose vor. Mal sehen, ob die sich wiedererkannten. Und für mich war der Höhepunkt, es gibt eine Stelle, wo der alte, kranke Hermann auftritt und das Mädchen, die Hauptrolle, fragt ihn irgendwann, wollten Sie sich nie umbringen? Und daraufhin sagt der Hermann, umbringen? Warum?
Es ist hell.
Das Leben ist herrlich.
Es ist herrlich zu leben, wenn ein Tag neu beginnt.
Und auf diesen Satz hin brach ein unglaublicher Beifall los. Das heißt, wir haben fast 2000 Vorstellungen gespielt, aber an diesem Satz gab es noch nie Beifall. Nur an dem Abend, wo die ganzen Obdachlosen da waren. Das hat mich also richtig umgehauen.
Volker Ludwig über einen einzigartigen Moment in über 2000 Vorstellungen Linie 1. Jetzt wieder zu sehen in einer Neuinszenierung von Tim Eckloff, natürlich am Grips-Theater in Berlin.